Hallo Gemeinde, ich bin Herr Pfarrer. Ihr hört meine neueste Predigt. Basiswissen beten, Teil 1. Gehalten am Sonntag, den 9. Mai 2021 in Monsees. Diese Predigt ist etwas Besonderes. Normalerweise predige ich über einen Text und erkläre ganz genau, was jeder Vers, manchmal sogar jedes Wort bedeutet. Diesmal rede ich über das Thema Beten und benutze dazu ganz viele Bibelstellen. Trotzdem habe ich es nicht geschafft, alles zu sagen, was man über das Gebet sagen könnte. Aber das folgt dann in Teil 2. Jetzt viel Spaß mit meiner Predigt.
Der Herr segne Reden und Hören. Amen. Sie sind es gewohnt, dass ich Ihnen einen Predigttext erläutere, manchmal Vers für Vers oder sogar Wort für Wort. Ich möchte heute aber mal passend zum Sonntag das Gebet als Ganzes in den Blick nehmen und anhand von verschiedenen Bibelversen grundlegende Aspekte des Gebets erläutern. Ich gehe davon aus, dass Sie alle routinierte Beterinnen und Beter sind und ich Ihnen damit nichts Neues erzähle. Aber vielleicht werden Sie ja gerade, weil Sie routiniert sind, ab und zu mal auf das Thema angesprochen oder möchten selber gerne andere, die Kinder oder die Enkel, auf das Thema Beten ansprechen. Und dann kann Ihnen das vielleicht helfen. Eine Frage, die mir Konfirmanden und Schüler immer wieder stellen, lautet: Warum muss ich eigentlich beten? Ich antworte immer dasselbe: Du musst nicht, aber du solltest. Du musst nicht, denn das Gebet ist keine Zwangsabgabe, die man Gott leistet. Im Gegenteil, das Gebet ist untrennbar mit dem Glauben verbunden. Wer an Gott glaubt, der will auch beten. Es ist wie in der Liebe oder der Freundschaft. Wer einen anderen Menschen liebt, der will Zeit mit ihm verbringen, der will bei ihm sein. Wer Gott liebt, der will Zeit mit ihm verbringen und seine Nähe spüren. Und da sind eben das Gebet und der Gottesdienst die zwei besten Möglichkeiten. In dem Psalm, den wir gerade miteinander gesprochen haben, kommt das schön zum Ausdruck, wenn es heißt: Wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich. Wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach. Denn du bist mein Helfer und unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich. Wer eine feste Beziehung zu Gott hat, für den ist das ganze Leben ein Gebet, nicht weil er muss, sondern weil es ihm ein inneres Anliegen ist. Es wird also keiner gezwungen, aber manchmal sollte man sich trotzdem überwinden. Beten erhält die Beziehung zu Gott. Auch die Beziehung zu Gott muss gepflegt werden, wie die Beziehung zu anderen Menschen, so wie Freundschaften gepflegt werden müssen. Damit wir uns nicht falsch verstehen, von Gott aus ist die Beziehung zu uns fest und unerschütterlich, aber wie wir alle wissen, von uns Menschen aus nicht. Wir können uns von Gott entfremden, regelrecht auseinanderleben. Je weniger wir uns mit ihm befassen, je weniger spielt er eine Rolle für uns, umso weniger befassen wir uns mit ihm und so weiter. Damit einem das nicht passiert, sollte man sich, wenn man es nicht sowieso von sich aus tut, zwischendrin mal zum Beten überwinden. Darum sagt Jesus im Garten Gethsemane zu seinen Jüngern: Betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Im Gebet kommt man im Kontakt mit Gott. Ich spreche mit ihm und er mit mir. Ich fühle, dass das, was der Pfarrer hier oben predigt und das, was in der Bibel steht, auch wirklich stimmt. So pflege ich meine Beziehung zu Gott und stärke meinen Glauben. In der Bibel heißt es schon in den Psalmen, dass Gott ohnehin schon weiß, was wir sagen wollen, noch ehe wir mit ihm reden. Das sagt auch Jesus seinen Jüngern in der Bergpredigt: Wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Und das ist ja auch nur logisch. Er wäre ja nicht der allwissende Gott, wenn er nicht längst unsere Gedanken kennen würde. Aber das macht das Beten deswegen nicht unnötig. Erstens, beten ist mehr als bitten. Es heißt, wie ich gerade gesagt habe, Zeit mit Gott verbringen. Und zweitens ist es gerade das Schöne am Gebet, dass Gott mich ja sowieso kennt. Gott weiß, wer ich bin und er kennt mein Leben. Ich kann ihm nichts vormachen, ich muss ihm aber auch nichts vormachen. Ich kann gerade heraus mit ihm reden. Über das Gute, über das ich mich freue, über das Schlechte, das mich traurig macht und auch über das, was mich gerade aufregt. Bei vielen Menschen da draußen muss man immer ganz genau aufpassen. Dem einen darf man seine Freude nicht zeigen, weil er das als Angeberei auffasst oder sie einem gleich madig machen will. Dem anderen darf man sein Leid nicht klagen, weil ihn das nervt und einem dann aus dem Weg geht. Wenn man einen Fehler gemacht hat, will man das auch nicht unbedingt öffentlich erzählen. Also sagt man nichts, beschönigt oder sagt nur die Hälfte. Vor Gott gibt es diese Selbstzensur nicht. Gott selber sagt, ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Das ist keine Drohung, das befreit. Es gibt ganz viel Trost, dass Gott genau weiß, was mit einem los ist. Und es macht auch Mut zu wissen, dass es nicht irgendeiner weiß, sondern dass es der Allmächtige weiß. Denn der ist derjenige, der auch wirklich was ändern kann. Und das führt dann natürlich zu einer Frage, die Schüler und Konfirmanden immer ganz besonders interessiert, ob Gott unser Gebet denn auch erhört. Und dabei muss man zwei Dinge unterscheiden. Erstens die Frage, ob Gott unsere Gebete hört, also zuhört. Und die andere Frage, zweitens, ob Gott unsere Gebete erhört, also das tut, worum wir ihn bitten. Wir haben natürlich keinen Beweis dafür, dass Gott unser Gebet hört, dass er zuhört. Das kann man nicht physikalisch messen oder sowas. Oft spürt man das einfach, weil man sich im Gebet Gott nahe fühlt. Und das ist auch nicht einfach nur Einbildung oder ein psychologischer Effekt, das ist etwas, was Gott wirkt. Das bestätigt uns schon der 138. Psalm, da heißt es, wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Manchmal aber fehlt dieses Gefühl, dass Gott da ist und dass er zuhört. Und das kann wahnsinnig irritierend sein. Dann muss man sich darauf besinnen, dass wir Christinnen und Christen ein Versprechen von Gott haben, nämlich genau dieses Versprechen, dass er unser Gebet anhört. Als sich Jesus von seinen Jüngern verabschiedet hat, hat er ihnen gesagt, ihr werdet bitten in meinem Namen und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde, denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, weil ihr mich liebt. Es ist eine sehr komplizierte Art, um zu sagen, Gott hört die Gebete derer, die an Jesus Christus glauben. Manchmal gibt es also diese Durststrecken, wo man betet und betet und nichts zurückkommt. Und da heißt es einfach, sich an diesem Versprechen festhalten. Die Frage, ob Gott unsere Gebete auch erhört, die hat sich wahrscheinlich jeder schon mal gestellt. Jesus sagt unmissverständlich, wir haben es vorhin gehört, bittet, so wird euch gegeben. Wenn dir sogar ein Freund hilft, den du nachts aus dem Bett klingelst, dann wird dir erst recht Gott helfen, der nicht schläft und der nicht genervt ist und der es nur gut mit dir meint. Das klingt schön und ganz einfach. Die Realität ist manchmal wahrscheinlich schwerer. Jeder von uns weiß, es kommt nicht immer so, wie man sich das wünscht. Manchmal kann man auch beim besten Willen nicht erkennen, wie Gott das wollen kann, was gerade an einem, mit einem oder in der Welt passiert. Also es gibt Fälle, da ist zumindest nach menschlichem Ermessen klar, hier hat Gott ein Gebet nicht erhört. Aber die Frage ist ja auch, gibt es denn den umgekehrten Fall, dass Gott Gebete erhört? Die Bibel erzählt uns, dass Gott auf drei verschiedene Arten unsere Gebete erhört. Da ist natürlich die Art, die uns Menschen immer am allerliebsten ist. Wir bitten Gott im Gebet um etwas und genau das, worum wir gebetet haben, passiert dann auch. Die Bibel ist so voller Beispiele davon, dass ich Ihnen gar kein einzelnes erzählen mag. Ich vermute, dass unser aller Leben ebenso voll von Beispielen dafür ist. Ob man sich aber immer bewusst ist, dass im eigenen Leben genauso viele Beispiele dafür sind, das ist eine eigene Frage. Menschen neigen dazu, sich immer sehr auf die Zukunft zu konzentrieren, sehr auf das, was einem bevorsteht. Und wenn da was ist, was einem Sorge macht oder wovor man Angst hat oder das sehr ungewiss ist, dann betet man wahrscheinlich besonders fleißig. Aber wenn die Sache dann überstanden ist, dann schaut man oft nicht zurück, sondern schaut gleich wieder nach vorne zu der nächsten Sache, die einem bevorsteht. Und so kann es sein, dass man Gottes Handeln schlicht nicht wahrnimmt. Darum ist es sinnvoll, im Gebet immer wieder auch den letzten Tag oder die letzte Woche vor Gott durchzugehen. Eine andere Art, wie Gott Gebete erhört, merkt man erst im Laufe der Zeit. Oft beten die Menschen, machen aber erst einmal die Erfahrung, dass es anders kommt, als sie sich das von Gott gewünscht haben. Im Rückblick dann stellen sie aber doch fest, dass es genau so richtig war. Sie sind also im ersten Moment enttäuscht, dass es nicht nach ihrem Willen geht, stellen dann aber fest, dass es so, wie Gott seinen Willen durchgesetzt hat, mindestens genauso gut oder besser ist. Das Alte Testament erzählt uns vom König David. Der wäre lieber nicht vom Königshof von Saul vertrieben worden und von Saul verfolgt worden. Am Ende aber hat Gott alles so gelenkt, dass David selber König wurde. Die dritte Art, wie Gott Gebete erhört, wird, so scheint es mir jedenfalls, von den Menschen am wenigsten wertgeschätzt. Die dritte Art ist die, dass sich an den Umständen und an den Dingen erstmal gar nichts ändert, alles bleibt, wie es ist. Aber Gott gibt die Kraft, das auszuhalten. Man betet, man spürt im Gebet ganz intensiv die Verbindung mit Gott, bekommt dadurch neue Kraft, um das auszuhalten, was einen gerade belastet. Natürlich kann es wahnsinnig frustrierend sein, wenn Gott nicht das wegnimmt, was einen stört. Viele der Psalmen in der Bibel sind voll von diesem Frust. Selbst der Apostel Paulus hatte diesen Frust. Er hatte Schmerzen, die so schlimm waren, dass er gesagt hat, die müssen vom Teufel selber kommen. Den Korinthern schreibt er, seinetwegen, also des Teufels wegen, seinetwegen habe ich dreimal zum Herrn gefleht, dass er von mir weiche. Und der Herr hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Also Gott hat zu ihm gesagt, ich heile dich nicht, aber ich gebe dir die Kraft, die Schmerzen auszuhalten. Und so frustrierend das auch sein kann, der Apostel Paulus ist ja, wie viele der Psalmbeter auch, ein Zeuge dafür, dass es stimmt. Dass es stimmt, dass Gott hilft, die dunklen Täler des Lebens auszuhalten. Das große Problem der Kirche heute ist nicht, dass Gott nicht genug Gebete erhört, sondern dass zu wenig gebetet wird. In den letzten 50 Jahren hat man das Gebet immer mehr den Profis in der Kirche überlassen und hat immer weniger daheim gebetet. Eltern haben immer weniger mit ihren Kindern gebetet. Sie haben nicht mehr vorgelebt, wie gut ein Leben mit dem Gebet tut. Wenn ich dann heute zu Eltern im Taufgespräch sage, sie sollen mit ihren Kindern beten, dann schauen die mich etwas ängstlich an, weil die beiden Elternteile nie miteinander zuvor gebetet haben. Das ist schade. Im Englischen gibt es den Ausdruck, couples who pray together, stay together. Auf Deutsch, Paare, die gemeinsam beten, die bleiben auch zusammen. Ob das nun stimmt oder nicht, sie leben jedenfalls ihre Beziehung miteinander, mit Gott. Und sie leben ihre Beziehung mit Gott den Kindern vor. Da ist Gott dann keine abstrakte, ferne Größe, nicht dieser elende Satz, ich glaube schon irgendwas, den die Leute immer sagen, sondern da ist Gott ganz konkret im Leben da. Die einzige Hürde, die diese Eltern überwinden müssten, ist die Hemmung im Kopf. Die Leute schämen sich oder haben Angst, etwas falsch zu machen. Sie meinen, sie müssten jetzt seltsame Sätze sprechen in einem alten Deutsch, die sie sonst nie sagen würden. Von Gottes Seite aus gilt das alles nicht. Da gibt es keine festen Regeln, wann und wie oft und wie man im Privaten für sich beten soll. Man kann daher jedem nur raten, dass er es ausprobiert und schaut, was für ihn passt. Manche brauchen feste Strukturen, die beten morgens nach dem Aufstehen und dann abends wieder vor dem Schlafengehen und vielleicht auch vor und nach den Mahlzeiten. Sie beten vorformulierte Texte, zum Beispiel den 23. Psalm oder das Vaterunser oder etwas aus ihrem Gebetsbüchlein, zünden sich vielleicht eine Kerze dazu an. Viele Menschen tun diese festen Strukturen und Rituale gut. Andere können damit überhaupt nichts anfangen. Sie beten lieber frei, wann, wo und wie es ihnen gerade passt. Aber so oder so, es gibt den ganzen Tag über immer Situationen, die Anlass zum Gebet sein können und eigentlich sein müssen. Wenn man beispielsweise eine neue Aufgabe anfängt, schadet die Bitte um Gottes Segen nicht. Oder wenn einem etwas Schönes passiert oder man etwas Schönes sieht, dann schadet es nicht, Gott spontan im stillen Gebet dafür zu danken. Oder wenn man die Kinder verabschiedet, die in Urlaub fahren, dann schadet es nicht, Gott um seinen Schutz für sie zu bitten. Oder immer wieder kann es ja zu Situationen kommen, bei denen man gerade noch mal mit dem Schrecken davongekommen ist. Bei der Arbeit, im Straßenverkehr, im Wald oder sonst wo. Und da schadet es sich ja auch nicht, Gott ein extra großes Dankeschön auszusprechen. Und dann wird es immer wieder vorkommen, dass man etwas sieht oder hört, das einen berührt. Die Bilder aus Indien zum Beispiel, die uns jetzt in den Nachrichten begegnen, die sind ja furchtbar. Und dann betet und bittet man für diese Menschen. Man kann einfach so mit Gott reden, wie es einem gerade passt, so wie man es mit anderen Menschen auch tun würde. Oder wie ein Kind mit seinen Eltern redet. Kein Kind würde sagen, Vater, es ist so gnädig von dir, dass du mit deinem Auto zu meiner Bildungsstätte fährst und mich dann zu dir nach Hause holst. Ein Kind würde sagen, danke Papa, dass du mich von der Schule abgeholt hast. Und in dem klaren Deutsch kann man auch mit Gott reden. Ein Gebet sollte immer mit einem Dank anfangen. Zu danken haben Christen immer etwas. Man kann danken für das, was man hat, für das, was Gott für uns getan hat. Und wenn es nur der Dank ist, dass wir die Möglichkeit haben, uns an Gott zu wenden, dann kann man Gott von allem erzählen, was einem auf dem Herzen liegt, von seinen Bitten, von seinen Wünschen, von seinen Sorgen. Und ein Vater unser kann jedes Gebet abschließen. Und wie bei allem gilt, Übung und Gewohnheit hilft. Am Anfang wird einem das Beten vielleicht nur schwer fallen, aber mit der Zeit wird es ganz selbstverständlich. Man könnte und müsste eigentlich zu so etwas Wichtigem wie dem Gebet noch viel mehr sagen. Aber ein paar wesentliche Aspekte haben wir abgeschritten. Es soll uns ermutigen, weiter beim Gebet zu bleiben und das Thema mutig in Gesprächen ansprechen zu können. Gott helfe uns dazu. Amen.